Und da wird nicht von mir erwartet, dass ich jetzt trotzdem stark bin und eine gute Führung hinlege oder so, sondern ich bin viel freier, mich auf diesen Prozess einzulassen vielleicht, als ich es bin in einer Rolle als Führungspersönlichkeit, wo ich weiß, wenn ich jetzt hier so einen Prozess durchschreite, das macht auch mit den anderen was. Oder wenn auch äußerlich sich was ändert, da habe ich nicht nur für mich Verantwortung, das jetzt unter die Füße zu bekommen, sondern das hat für ganz viele andere auch noch eine Auswirkung, ob ich das gut hinkriege oder nicht.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Für die 14. Folge des Hills & Willys Leadership Podcast freue ich mich auf einen intensiven Austausch mit meinem heutigen Interviewgast Heike Nagel. Heike ist systemische Familientherapeutin, Seelsorgerin und Autorin. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit Einzelpersonen, Paaren, Teams und Gemeinden und begleitet Menschen besonders dann, wenn diese sich in Übergängen und Veränderungsprozessen wiederfinden. Neben ihrer fachlichen Expertise bringt sie eine warme, klare und tiefgeistliche Präsenz mit, die viele bereits als wegweisend erlebt haben. Heike ist eine Gesprächspartnerin, die Entwicklungsräume öffnet, ohne zu drängen, und die mit großer Aufmerksamkeit und meistens auch innerer Ruhe durchs Leben geht. Auch für meine Frau und mich spielt ihre Arbeit als Ehecoach eine prägende persönliche Rolle, und daher ist es mir eine besondere Freude, sie heute hier zu haben. Heikes Buch Übergangsweise hat bei uns im Hills & Willys Kontext schon oft seinen Platz gefunden, weil es Wege aufzeigt, wie man die Zwischenzeiten des Lebens bewusst gestalten kann. Und so passt Heikes Schwerpunktthema hervorragend zum Thema Leadership. Wir sprechen heute über Übergänge, innere Reifungsprozesse und die Kunst, das Dazwischen nicht nur auszuhalten, sondern als Raum für Gestaltung wahrzunehmen. Und damit ganz herzlich willkommen zum Podcast-Interview, liebe Heike. Lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns hier unterhalten können. Wie bin ich in den Tag gestartet? Also erstmal mit einer richtigen Megaportion Kopfschmerzen. Das gibt's manchmal bei mir. Das war nicht so ein angenehmer Start, aber der Vormittag hat sich eigentlich wider Erwarten ganz wunderbar entwickelt und so ein Riesenproblem, was im Tag lag, hat sich gelöst, sodass ich dann ein wunderbares Mittagessen noch mit meiner Tochter haben konnte, die gerade zu Besuch ist. Und jetzt hier ganz entspannt vor dem Mikro sitze.
Ja, sehr, sehr schön. Das heißt also, der Tag hat sich so ein bisschen geklärt sozusagen, also war kein so ein optimaler Start. Was ist so typischerweise für dich eine gute Routine, um in den Tag reinzustarten? Wenn es nicht die Kopfschmerztabletten sind?
Genau, die Kopfschmerztabletten kamen ein bisschen später dann. Eine richtig gute Routine ist es, wenn ich es hinbekomme, morgens erst einmal in meinen Stillesessel zu verschwinden. Das ist ein ganz gemütlicher Sessel in einem Raum unseres Hauses. Und wenn ich es schaffe, dort zu sitzen, mal eine halbe Stunde oder Stunde bei mir anzukommen, alles nochmal so ein bisschen loszulassen und mich auf Gott auszurichten, und mal wieder zu sehen, wie klein ich bin gegen den, der da so alles behält und behütet. Das hilft mir unheimlich, ruhig in den Tag zu gehen. Und du sprachst eben in der Vorstellung von innerer Ruhe. Das tatsächlich ist die Quelle meiner inneren Ruhe. Wenn ich das vernachlässige, dann werde auch ich immer unruhiger in den Wirbeln des Lebens.
Gibt es sonst Routinen oder kleine Gewohnheiten, die dir im Alltag helfen, so ausgeglichen zu bleiben, in die Ruhe zu kommen?
Immer mal wieder Momente zu haben, wo ich alles lasse, zum Beispiel nach dem Mittagessen mir einen schönen Kaffee mache und dann einfach sitze, aus dem Fenster schaue. Oder auch mal, sollte ich viel öfter machen, hier durch unsere schöne Natur, wir wohnen so schön ländlich, einfach einen Spaziergang zu machen, ohne Knöpfe im Ohr, sondern einfach alles zu hören und zu sehen. Also im Hier und Jetzt sein könnte man es auch übersetzen. Kann man überall machen eigentlich, ja.
Du sagtest ja am Anfang auch so, dieser Ruhesessel oder Stillesessel ist so eine Möglichkeit, einfach auch Kontakt mit Gott auch aufzunehmen. So. Ist das so ein natürlicher Zugangsweg, also die Stille? Ist das für dich wichtig, Stille zu haben, um Gott erleben zu können?
Ja, total elementar. Hast du gleich einen guten Punkt getroffen, ja. Ich gucke aus diesem Sessel in den Sonnenaufgang morgens. Das ist ein großes Fenster und da sehe ich, wie die Sonne aufgeht. Das ist super und es knüpft an eine Praxis der Stille, die ich eigentlich seit ungefähr 30 Jahren betreibe. Ich immer mal wieder oder eigentlich einmal jährlich im Januar in eine stille Woche fahre, richtig, wo ich mein Leben mal so Gott hinhalte, sortiere, mein Tagebuch lese. Das ist auch ein Ritual übrigens vom letzten Jahr und schaue, was waren da für Themen, wo sehe ich einen roten Faden, den ich vielleicht im Jahr gar nicht erkannt habe und mich dann ausrichte aufs nächste Jahr. Das mache ich jetzt seit 26 bis 30 Jahren so. Und das ist dann auch irgendwann im Alltag angekommen. Mit einem ganzen stillen Raum sogar in unserem Haus, den ich mir unterm Dach eingerichtet habe, als unsere Kinder noch kleiner waren.
Gehört zur Stille auch Schweigen für dich mit dazu?
Ja. Stille ist, genau, wenn wir äußerlich erstmal den Mund halten, dann kommt ja das, wird ja das, was innen drin sonst so weggedrückt ist, kommt endlich mal an die Oberfläche und wir können es uns anschauen. Das ist aber auch das, was viele Menschen so scheuen, höre ich immer wieder. Ne? Was begegnet mir dann, wenn ich wirklich mal in die Stille gehe? Dann merke ich ja all das, was in mir drin ist. Und ich liebe das, das zu merken, was in mir drin ist. Das ist wunderbar.
Jetzt ist Stille ja etwas, was sehr stark im Kontrast steht zu deiner typischen beruflichen Tätigkeit. Magst du uns da ein bisschen was von deinem beruflichen Weg erzählen? Wie bist du zu deiner Arbeit als Familientherapeutin gekommen, als Coach? Ja, vielleicht magst du da so ein paar Highlights aus deiner Vita einfach schildern.
Jetzt musst du gut auf die Zeit achten.
Wir haben eine Ruhe Zeit, ja.
Das ist nicht so ein ganz linearer, klaren Weg, sondern habe nach dem Abi erstmal eine Banklehre gemacht. Die war für mich sehr unpassend so. Also dieser Bankkontext war nicht so meiner. Habe danach aber auch, bin da noch geblieben, Werbung, Ausbildung so in dem Bereich gearbeitet. Und dann nach einer einjährigen Bibelschule, die ich dann noch dazwischen geschoben habe, weil ich dachte, ich muss noch irgendwas machen, was ich gerne mache, bevor ich dann in die Familiengründung gehe, haben wir dann in den nächsten Jahren erstmal 4 Kinder bekommen. Da war ich so 10 bis 15 Jahre zu Hause. Und ja, ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Danach war irgendwann wurde der Wunsch immer noch so groß, doch nochmal zu studieren, weil das so ein offenes Lebensthema war. Tja, das war ein sehr interessanter Weg, wo ich dann den Eindruck hatte, ja, Gott bestätigt das auch und motiviert mich auch, dieser Spur zu folgen. Und da bin ich dann, als unsere Kinder so im Teenie-Alter waren, an die Uni nach Bielefeld gegangen und habe da Pädagogik und Psychologie studiert in der Kombi bis zum Bachelor, also Erziehungswissenschaft mit Nebenfach Psychologie. Und habe danach eine 3-jährige systemische Therapieausbildung gemacht und währenddessen schon mich selbstständig gemacht. Und habe dann ganz klein angefangen, so mit ganz wenig Klienten hier zu Hause in einem kleinen Räumchen. Und nach 2 Jahren bin ich dann umgezogen in eine schöne Beratungsstelle, wo ich immer noch bin, jetzt seit 10 Jahren. Und dann habe ich immer weiter mich fortgebildet und immer mehr entdeckt, unter anderem auch das Thema, über das wir uns heute unterhalten.
Welche Aspekte an deiner Arbeit begeistern dich am meisten im Gegensatz zur Tätigkeit in der Bank?
Ja, ich möchte wirklich am Menschen arbeiten, also mit Menschen. Mein Vater hat damals immer gesagt, Mensch, wenn du jemanden passgenau einen Kredit verkaufen kannst, ist das doch auch super, da hast du doch für den Menschen auch was getan. Ich sage, nein, das meine ich nicht. Ich möchte wirklich an den Themen arbeiten, die Menschen mitbringen. Das liebe ich. Vor allen Dingen liebe ich es auch deswegen so, in der Beratungsstelle zu arbeiten, weil da Menschen hinkommen, die selber wirklich da sein wollen. Also Menschen, die eine Eigenmotivation haben, die selbst an ihren Themen arbeiten möchten. Ich habe keine Praxis, wo Menschen hingeschickt werden. Also ich bin keine Diplompsychologin, wo Menschen auch hin verwiesen werden, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen. Gibt es ja auch viele Arbeitskontexte, wo man Menschen berät oder auch in Therapie mit Menschen ist, die das vielleicht gar nicht wollen. Ich habe eigentlich immer Menschen, die das selber möchten, die Lust haben, mit mir zu arbeiten und die sich auch bewegen möchten. Das ist etwas, das ist so mein Spielraum eigentlich. Den liebe ich sehr. Ja.
Jetzt begleitest du ja Einzelpersonen und Paare, aber auch Teams, ganze Gemeinden. Magst du mal schildern, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag für dich aus oder gibt es das gar nicht?
Ach, eigentlich gibt es das gar nicht. Es gibt eins steht fest, das sind 2 Tage in der Woche, wo ich in der Beratungsstelle bin und Beratung anbiete für Menschen. Die sind dafür reserviert. Das mache ich nicht so verstreut über die Woche, sondern komprimiert auf 2 Tage. Und dann kommt es immer ganz drauf an, wenn ich am Wochenende einen Vortrag zu halten habe, sitze ich dann auch manchmal viele Stunden am Schreibtisch und bereite den vor. Wenn der schon fertig ist, gucke ich nur noch mal einmal drüber. Wenn ich einen ganzen Seminartag machen muss, dann beschäftige ich mich das auch schon mal 1-2 Wochen vorher. Oder ja, als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich natürlich auch ganz viel am Schreibtisch gesessen, weil das ja irgendwann fertig sein sollte. Es ist sehr unterschiedlich. Kommt immer darauf an, was im Kalender steht. Und genau das liebe ich aber auch so. Ich bin ein Mensch, der liebt Abwechslung. Und ich wäre überhaupt nicht glücklich mit einem Alltag, wo ich wüsste, das ist immer gleich. Das ist nicht meins. Darum ist das ein ganz tolles Privileg, als Selbstständige das auch so einrichten zu dürfen, auch in dem Maß, das für mich passt mit dieser großen Familie, die ich auch im Hintergrund habe.
Was macht dir außerhalb deiner Arbeit Freude? Also gibt es Hobbys, Interessen, die dich schon lange begleiten?
Also ich habe lange gebraucht, um das als Hobby zu benennen, aber mein größtes Hobby ist, glaube ich, Lesen. Ich liebe es. Also irgendwann hat mal jemand gefragt, was machst du als erstes, wenn du Zeit hast? Also was ist dein erster Gedanke? Und ich habe eine Freundin, die würde dann sofort in die Natur gehen, joggen, sich bewegen, schwimmen gehen, irgendwie sowas. Das mache ich auch, aber das mache ich, weil ich weiß, dass meinem Körper das gut tut. Das ist nicht mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke ist wirklich Buch. Wo ist die Sofaecke? Wo kann ich jetzt weiterlesen? Ja, das als Hobby wirklich zu begreifen, hat ein bisschen gedauert, aber es ist so. Was ich sehr auch liebe, ist natürlich Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Unsere Kinder sind aus dem Haus, inzwischen wohnen woanders. Wenn die da sind, wenn wir sie besuchen oder wenn ich sie einzeln auch besuche in ihren Städten, das liebe ich auch sehr. Wir kommen ja hier aus so einem ländlichen Umfeld. Und Städte sind einfach dann auch oft sehr inspirierend, dass das, was mir hier öfter mal fehlt, das liebe ich auch, so neue Umgebungen zu entdecken oder auch mal ganz alleine für ein paar Tage wegzufahren. Ja, und Fahrradfahren ist auch so ein Hobby. Ich liebe es, durch die Natur zu fahren und Dinge zu riechen und Natur zu erleben und die Kälte oder Wärme des Tages zu spüren. Das finde ich, ist auch so ein Hier-und-Jetzt-Moment immer.
Noch eine persönliche Frage. Welche Rolle spielen Beziehungen und Freundschaften in deinem Leben, gerade wenn du sonst auch viel für andere da bist?
Das ist auch eine spannende Frage. Also meine Freundin würde sofort sagen, Heike, bei dir ist ganz klar Beziehung. Ne? Du bist ein Beziehungsmensch. Das ist das Wichtigste für dich oder das ist auch eine Berufung vielleicht, in der du lebst. Und ich merke, seit ich in diesem Beruf unterwegs bin und viel Menschen berate oder mit Menschen unterwegs bin und auch immer sehr aufmerksam ja zuhöre und präsent bin in meinem Beruf, dass diese Lust, auch im privaten Kontext nochmal so richtig in die Tiefe zu gehen, hat sich ein bisschen verändert. Weil ich merke, hier darf es jetzt mal ein bisschen leicht bleiben. Also die Intensität, glaube ich, der Gespräche hat sich so ein bisschen verändert. Und manchmal auch ein bisschen die Lust auf Menschen, das merke ich schon. Im Privaten, dass ich dann manchmal auch Lust habe, mich einfach nur zurückzuziehen und für mich zu sein, weil ich eben sowieso schon viel mit Menschen rede oder unterwegs bin. Aber ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und pflege ganz viele Beziehungen. Ich glaube, weit mehr als viele andere Menschen. Das ist für mich aber ganz normal. Ich erlebe das nicht als Übermaß. Ich mache über WhatsApp, wie wir alle, aber auch über Postkarten, Treffen. Also das ist einfach elementar mit dabei in meinem Leben, ja.
Ja, und ich höre raus, da geht es auch um gesunde Balance zwischen den Momenten, wo du auch mit deinem Buch allein für dich bist oder in der Natur bist und die Stille einfach hast oder auch so eine stille Woche machst und dann aber auch ganz wieder im Trubel mit Familie und Freunden und im Austausch und natürlich auch mit deinen Klientinnen und Klienten. Das darf ja auch beide Bereiche so im Leben auf jeden Fall geben.
Ja, das genau, hast du gut rausgehört. Das ist genau die Kunst, ne? Diese Balance zu halten oder viel auch Zeiten mit sich alleine gehabt zu haben, dass man dann auch wirklich wieder Kraft und Lust hat auf den Wirbel, ja, des Lebens, der ja auch manchmal einfach so ungebremst über einen hinwegfegt. Kann man ja auch nicht immer so strukturiert sagen, jetzt mache ich Stille und jetzt bin ich wieder draußen. Und manchmal passiert es ja einfach. Aber wenn es passiert, dann brauche ich unbedingt auch Zeiten, an denen ich mich wieder zurückziehen kann und mit mir bin.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Und ja, das, was so passiert im Außen, das soll so ein bisschen ja auch unseren Austausch heute prägen. Und ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch bei Hills and Valleys und viele Leiterinnen und Leiter, erleben so im Laufe ihres Lebens einfach ganz bewegende Umbruchssituationen. Da passiert einfach irgendwas irgendwie im Außen. Und manche spüren dann auch in so einer Trainingssituation, wie jetzt in unserem Leadership-Kontext, dass alte Wege nicht mehr passen. Manche verändern ganz mutig ihr Leben. Manche stehen plötzlich vor einer neuen Realität, mit der sie gar nicht gerechnet haben. Und deshalb hat uns dein Buch, das du geschrieben hast, also das Buch Übergangsweise, immer wieder auch begleitet, weil es Worte findet für das, was viele in dieser Veränderungszeit erleben. Du beschreibst in dem Buch recht ausführlich, wie das Leben uns manchmal in solche Zwischenräume führt, in denen eben noch ganz, ganz viel offen ist. Und genau deshalb freue ich mich, dass wir heute mal so ein bisschen über diese Zwischenzeiten miteinander sprechen. Wie kam es denn dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Gab es da einen Moment, gab es eine Phase in deinem Leben, wo du gemerkt hast, diesem Thema möchte ich da besonders Raum geben?
Das war eine spannende Geschichte zu dem Buch. Es gab eine Freundin, mit der ich öfter durch den Wald spazieren ging in der Zeit, als sie noch in meiner Nähe wohnte. Und diese Freundin erzählte mir eines Tages von zwei Büchern über Transitions. Damals gab es die nur auf Englisch. Zwei Bücher, die sie gelesen hatte, die sie mir empfohlen hat, da sie selber eine Ehefrau eines Mannes war, der dauernd seinen Beruf wechselte und immer wieder in neue Kontexte mit umziehen musste. Und gesagt, das hätte ihr so geholfen, das zu verstehen, was so zu Transitions gehört, also das englische Wort für Übergänge. Und dann hatte sie mir die so warm empfohlen, dass ich mir die gekauft habe und gelesen habe und dachte, boah, haben wir beide damals gesagt, da müsste eigentlich einer mal ein deutsches Buch drüber schreiben. Gibt's auch gar nicht, ne? Und das war aber mehr so ein Spruch. Aber mich hat das so bewegt, dieses Thema. Und ich fand es so spannend, diese verschiedenen Phasenübergänge zu verstehen, besonders eine davon, dass ich angefangen habe, so einen kleinen Vortrags- und Seminarentwurf daraus zu basteln. Und wenn ich dann eingeladen war, in irgendwelche Kontexte irgendwas zu referieren, dann habe ich das eben mit angeboten und gesagt, Mensch, ich hätte da so ein spannendes Thema. Wenn es euch interessiert, machen wir einen halben Seminartag oder einen Seminartag oder einen Vortrag. Das hat sich dann immer, man entwickelt sowas ja weiter, ne? Vom ersten Rohentwurf sozusagen, dann probiert man es mal aus und dann dockt da immer mehr dran, was einem so im Laufe der Jahre begegnet. Und dann auch Artikel, die ich dazu geschrieben habe, sind daraus entstanden in Zeitschriften. Und dann kam ein Verlag auf mich zu und sagte, ob ich mir wohl ein Buchprojekt vorstellen könne. Und ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl, weil das war ein ganz großer Herzenswunsch, mal ein Buch zu schreiben. Aber ich habe nie gewusst, wie ich das hinkriegen kann. Ich dachte, es gibt Übermaß von Büchern. Wer will denn jetzt noch was von Heike Nagel hören? Aber das Thema war, also sie hatte diesen Artikel gelesen, die Dame, die mich da anschrieb und sagte, das fände sie ein spannendes Thema. Und dann ist es passiert. Dann fing Corona an, da war der erste Lockdown und ich durfte in der Corona-Zeit dieses Buch schreiben. Das war natürlich perfekt. Und da sind eben viele Dinge eingeflossen aus den Vorträgen, Seminaren und so. Trotzdem ist es immer noch nicht deckungsgleich mit dem, was ich dann live erzähle. Das ist ja nie so. Aber das ist eine ganz gute, komprimierte Zusammenfassung, denke ich, zu diesem Thema geworden.
Wenn du an deine eigene Geschichte denkst, gab es da persönliche Übergänge, die dich besonders geprägt haben? Auch etwas, was dich vielleicht jetzt so in deiner heutigen Arbeit besonders sensibel gemacht hat?
Oh, Thomas, wo fange ich da an?
Wir haben den Raum.
Uiuiui. Ja, da gab es ganz, ganz, ganz viele Übergangsstationen oder Übergangsprozesse, natürlich, wie bei jedem Menschen. Als du eben von deinen Hills and Valleys Leuten erzähltest, dachte ich, ja genau, wie bei jedem Menschen. Ne? Wir kommen alle in diese Phasen, weil das, was mir auch im Laufe des Weges immer mehr bewusst geworden ist, ist, dass wir ja einfach durch Veränderungen im Leben reifen. Anders können wir ja gar nicht reifen. Also stell dir einen Säugling vor, der platt auf dem Rücken liegt, am Anfang gar nichts kann. Wenn der nicht mal anfangen würde, seinen Kopf nach rechts und links zu drehen irgendwann, wenn der nicht anfangen würde, sich auf den Bauch zu drehen oder irgendwann zu krabbeln, das sind ja schon als Baby, sind das ja ganz viele Transitions, ja, die ein Baby bewältigen muss. Ich kann mich erinnern, dass unsere Kinder immer grundgenervt waren, wenn sie das zwar geschafft hatten, sich auf den Bauch zu drehen als Baby, aber dann die Arme nicht mehr fanden und nicht wussten, wie sie sich jetzt hochstützen sollten oder so. Und das war immer so ein Übergang von einigen Tagen oder so, bis sie es dann geschafft hatten. Und der war nervig und unkomfortabel für die Babys. Total nervig. Das Alte kannten sie, auf dem Rücken zu liegen. Jetzt auf dem Bauch, aber kriege ich noch nicht hin so richtig und so. Das ist für mich ein ganz wunderbares Bild für Übergänge, die wir auch als Erwachsene meistern müssen. Wenn ein Baby aufgeben würde in dieser Übergangszeit, in dieser Zwischenzeit, dann würde es nie krabbeln, nie laufen lernen. Und das haben wir alle, die wir erwachsen sind, schon gemacht. Wir haben schon ganz viele Übergänge im Leben gemeistert, die wir gar nicht als solche wahrnehmen. Und ja, dann gibt es dann die, die dann kommen, wenn man erwachsener wird. Aber bei mir war das, die Geburt jedes unserer Kinder war ein Übergang. Ja, hat mir jemand gesagt, ein Säugling bringt immer das ganze Familiensystem ins Chaos. Das ist einfach so. Das haben wir ein paar Mal erlebt. Eine Krebserkrankung, die ja auch im Buch beschrieben steht, haben wir erlebt als Familie. Also ich bin, als unsere Kinder noch ganz klein waren, an Krebs erkrankt. Da waren ganz viele Übergänge drin. Also es war einmal die große Erkrankung von gesund zu krank und allem, was dazwischen lag. Aber auch innerhalb dieses Prozesses waren wieder ganz viele kleine Übergänge. Also von vor der Chemo, in der Chemo, nach der Chemo oder mit Haaren, ohne Haare und so. Ja, da waren ganz viele kleine Übergänge zu meistern, die ja auch wirklich mega viel Kraft kosten dann auf dem Weg. Und dann das ganz normale Leben, ne? So dass die erwarteten Übergänge, die man so hat, vom Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, in den Job, ins Studium, ja, all diese Dinge, die man so mehr oder weniger erwartet. Und im Verhältnis zu so einer Krankheit, die ja plötzlich passiert, die eher zu unerwarteten Veränderungen gehört dann, ne?
Das heißt, da gibt es schon auch einen Unterschied, also zwischen dem, worauf man selber Einfluss hat und was einem dann geschieht. Magst du das vielleicht nochmal so ein bisschen auch auseinandernehmen?
Ja, also es gibt verschiedene Arten von Veränderungen. Einmal sind das so die erwarteten Veränderungen, die ich gerade beschrieben habe, also vom Baby zum Kleinkind zum und so weiter. Wir werden Schulkind, wir gehen auf die weiterführende Schule, wir machen eine Ausbildung. Also Dinge, wo wir sagen, ja, das ist ja normal im Leben, ne? Aber auch die können einen in totale Krisen stürzen, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ein Beispiel ist einer unserer Söhne, der den letzten Grundschultag hatte. Und der ist inzwischen erwachsen und ganz, ganz groß, aber da war er halt noch klein, 7 Jahre alt oder 6 Jahre alt. Und ich holte ihn am letzten Grundschultag ab und er war total stickum, während sein Freund die ganze Zeit brabbelte, was sie noch alles so gemacht haben am letzten Tag und erzählte und unser Sohn kein Wort. Lief wie ganz schlecht gelaunt neben dem her. Bis ich ihn ansprach und sagte, was ist los? Ist irgendwas passiert? Und dann platzte das aus ihm raus. Was denkst du denn? Das ist mein letzter Tag hier. Ich sehe diese Schule nie wieder, meine Lehrer nie wieder, meine Freunde nie wieder. Und jetzt muss ich irgendwo hin, wo ich gar nicht weiß, was da passiert. Ja, klassisch. Erwartete Veränderung, mit der er aber nicht umgehen konnte in dem Moment. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt, solche Übergangsprozesse beginnen immer mit einer Veränderung und dann führt uns das in so einen dreiphasigen Übergangsprozess. Wir müssen was beenden, da kommt so eine komische Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Zone, wo das Alte weg ist und das Neue haben wir noch nicht so richtig und dann haben wir den Neuanfang. Und an diesem Beispiel kann man das gut sehen. Er musste halt die Grundschulzeit beenden, das tägliche Ritual dahin zu gehen. Dann kamen die Sommerferien, da hatte er das Alte nicht mehr und das Neue aber auch noch nicht. Und nach den Sommerferien kam er dann in die weiterführende Schule und dann war der Neuanfang da und den hat er dann auch wunderbar gemeistert. Ja, das ist sowas, so ein Beispiel für erwartete Veränderungen. Und dann gibt es einen Block von unerwarteten Veränderungen, die kann man so dreiteilen. Einmal sind das so Veränderungen, von denen du eben auch schon gesprochen hast, bei deinen Hills and Valleys-Leuten, dass sie merken, das Leben passt irgendwie nicht mehr so richtig zu mir. Bin aus irgendwas rausgewachsen, irgendwas ist nicht mehr stimmig. Dass man so immer häufiger über Alternativen nachdenkt zum aktuellen Leben und gar nicht so richtig weiß, was ist denn los? Äußerlich ist eigentlich alles okay, aber ich fühle mich in meinem Leben gar nicht mehr wohl. Das sind so Veränderungen, die durch Prozesse in uns selbst eingeleitet werden. Und dann gibt es Veränderungen, die plötzlich passieren. Dafür wäre so ein Beispiel meine Krebserkrankung zum Beispiel. Man fährt zum Arzt und kommt mit einer Diagnose wieder. Und dann gibt es eine ganz spannende Art von unerwarteten Veränderungen. Das sind Veränderungen, die dadurch ausgelöst werden, dass etwas Erwartetes nicht passiert. Also wir erwarten, dass im Leben etwas passiert, aber das passiert nicht. Ich gehe zum Beispiel immer davon aus, dass ich heiraten werde und ich heirate aber nie, weil ich nicht den passenden Partner finde. Oder ich wollte immer in ein Haus ziehen und es kommt gar nicht dazu. Ich bleibe in meiner Mietswohnung, weil die Lebensumstände es nicht hergeben. Oder unsere Körperkonstitution ändert sich nicht. Obwohl man sagt, ja, das wird nochmal anders. Ja, das sind so Nicht-Ereignisse und die zwingen uns dazu, Hoffnungen zu begraben. Da müssen wir Hoffnungen begraben von etwas Abschied nehmen müssen wir bei allen, aber auch wirklich hier Hoffnung begraben und trauern. Das ist eine ganz besondere Art von unerwarteten Veränderungen. Und alle diese Arten führen uns in einen dreiphasigen Prozess. Die können ganz klein sein, diese Veränderungen, und sie können ganz groß sein.
Jetzt reagieren Menschen ja ganz unterschiedlich auf Veränderungen, also in einer gewissen Form natürlich auch gleich. Es gibt ja auch innerhalb des Veränderungsprozesses bestimmte Phasen. In der Regel spricht man ja erstmal von so einer Schockphase. Ja, und der Ablehnung und dann kommt irgendwann so die innere Akzeptanz, die sich dann aufbaut und das Ausprobieren und so. Und trotzdem habe ich den Eindruck, gerade Menschen in Leitungsverantwortung, gerade Führungspersönlichkeiten, die reagieren manchmal recht stark auf Übergänge. So, also im Guten wie auch im Herausfordernden. Beobachtest du das auch so, dass Menschen irgendwie da unterschiedlich gepolt sind und das vielleicht auch gerade mit einem großen Maß an Verantwortungsgefühl vielleicht auch eine besonders starke Reaktion auf Veränderungen erfolgt? Oder ist es aus deiner Sicht für alle Menschen gleich?
Es ist bestimmt nicht für alle Menschen gleich. Ich habe da jetzt überhaupt, keine Beobachtungsbasis, die so richtig belastbar wäre. Aber wenn ich mal so aus dem Bauch heraus überlege, fällt mir als erstes ein, ich glaube, wenn du so von Führungspersönlichkeiten sprichst, ist es deswegen für diese Personen vielleicht was anderes, weil ja durch ihren eigenen Veränderungsprozess ganz viele Menschen erstens mit betroffen sind und zweitens auch viele Menschen das mitbekommen. Mhm. Wenn ich eine Privatperson bin, wie damals eine Heike Nagel die Krebs bekommt, das kriegen auch viele Menschen mit um mich herum. Aber ich bin ja nicht in der Führungsrolle denen gegenüber. Und da wird nichts von mir erwartet, dass ich jetzt trotzdem stark bin und eine gute Führung hinlege oder so. Sondern ich bin viel freier, mich auf diesen Prozess einzulassen vielleicht, als ich es bin in einer Rolle als Führungspersönlichkeit, wo ich weiß, wenn ich jetzt hier so einen Prozess durchschreite, das macht auch mit den anderen was. Oder wenn auch äußerlich sich was ändert, da habe ich nicht nur für mich Verantwortung, das jetzt unter die Füße zu bekommen, sondern das hat für ganz viele andere auch noch eine Auswirkung, ob ich das gut hinkriege oder nicht. Und da wirklich echt und authentisch bei sich zu bleiben, ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung für Menschen, die in Führung unterwegs sind. Da sind ganz schnell so Rollenerwartungen mit verbunden, ne? So die man dann vielleicht, ja, dann wird es vielleicht so ein bisschen zur Maske oder macht ein außen ein Schauspiel und innen drin stimmt das gar nicht. Das ist wirklich eine große Herausforderung, glaube ich.
Was sind so typische Gefühle, wenn so eine vielleicht unerwartete Veränderung kommt oder eine Nicht-Erwartung, eine nicht erfüllte Erwartung einem plötzlich bewusst wird? So, was sind so typischerweise, was ist die Gefühlswelt?
Ja, ich glaube, du hast ja eben so ein bisschen diese Trauerphasen fast angesprochen, als du gesagt hast, man kommt da in verschiedene Phasen, so eventuell erstmal Schockphase und dann auch in andere, dass man es erstmal akzeptieren kann. Also es gibt so tatsächlich so einen Überblick, habe ich gefunden, über Gefühlswelt in den drei Phasen dieses Übergangs. Die kann ich dir mal sagen. Also am Ende, also wenn man etwas beenden muss, man kommt also in eine Veränderung und man merkt, oh, jetzt ist jetzt was zu Ende gegangen. Ja, also das geht jetzt so nicht weiter. Dann sind es mehr Gefühle von Wut, also man ist wütend oder traurig, ängstlich oder verwirrt. So, das ist so die Anfangsphase. Dann kommt diese mittlere Zone, wo man sagt, okay, das Alte ist wirklich zu Ende, ich habe das Neue aber noch nicht. Die sogenannte neutrale Zone nach dem Modell, was ich im Buch benutze von dem Unternehmensberater William Bridges. In der neutralen Zone ist man eher verwirrt, unsicher, zweifelnd und man fühlt sich ganz unkomfortabel. Also das ist so, ich sage mal, wie in einem Ruderboot ohne Ruder. Du dümpelst so vor dich hin, du weißt nicht, wo du hinrudern sollst, du hast auch gar keine Ruder. Du sitzt da und denkst, ja, ich möchte mich ja gern bewegen, aber ich weiß gar nicht, wohin. Und dann kommt irgendwann der Neubeginn, wenn man das durchschritten hat. Und dann ist es mehr so positive Gefühle meistens, so von Aufregung, ne, Energie geladen. Ich bin wieder zunehmend vertrauend und positiv unterwegs. Aber es kann auch anders sein. Es kann auch sein, in Seminaren bin ich da eines Besseren belehrt worden von Teilnehmerinnen, die dann sagten, nee, das Ende, das hat mich glücklich gemacht. Endlich war es vorbei. Ja, irgendeine Situation, die sie eben unangenehm fanden. Also kann auch das Ende mit Glücksgefühlen verbunden sein. Und ich als ein Mensch, der ja Veränderung liebt, kann das sowieso sehr gut nachvollziehen. Wenn etwas zu Ende geht, finde ich immer auch toll, weil dann passiert was Neues im Leben. Also ja, ist halt so ein bisschen die statistische Norm, was ich gerade vorgelesen habe vielleicht.
Du sagtest gerade in dieser Zwischenphase, wo man noch nicht weiß, wo es hingeht, ist es unkomfortabel, so diese Spannung auszuhalten. Warum sind wir da so schwerfällig, wir Menschen? Warum fühlen wir uns damit so unwohl?
Naja, also wenn dir jemand etwas nimmt, was du bis dahin als normal erlebt hast in deinem Leben und in dem du dich auch vertraut und zu Hause gefühlt hast und jetzt wird dir das weggenommen oder es kommt etwas Neues dazu. Das klassische Beispiel ist immer, entweder du kriegst die Kündigung oder du kriegst eine Beförderung unerwartet oder auch erwartet. Beides kann dich total ins Struggle bringen, weil das, was du bisher ja, worin du dich ganz komfortabel bewegt hast, wir haben ja auch diesen Begriff der Komfortzone. Man sagt so, die Komfortzone ist das, worin ich mich sicher bewege, was ich kann, wo meine Kompetenzen klar sind. So, das ist meine Komfortzone. Und wenn ich jetzt aus der Komfortzone raus muss, also wie so eine Zielscheibe, in den nächsten Ring nach außen, weil sich irgendetwas verändert, ich muss jetzt in ein Feld gehen, was ich noch nicht kenne. Da kenne ich mich nicht aus. Dann fordert das viel von uns und es macht uns unsicher und es kann sogar so sein, wenn wir an zu vielen Bereichen unseres Lebens aus der Komfortzone raus müssen, dass wir richtig fast schon in Panik geraten, weil der nächste Ring um diese Zone ist dann die Panikzone. Und wenn wir zu viel lernen gleichzeitig lernen müssen, weil sich Leben ganz doll verändert. Ich denke gerade an viele Menschen, die in der Ukraine leben oder die flüchten mussten, wo sich alles auf den Schlag verändert. Ja, dann bist du in der Lernzone in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Und dann kannst du womöglich auch mal in sowas wie eine Panikzone geraten. Also wir fühlen uns ja alle wohl in der Komfortzone. Manche verlassen die freiwillig gerne. Das sind vielleicht mehr so Menschen, die, wie ich, auch Veränderungen lieben. Aber manche verlassen die gar nicht gerne und lieben, das ist ja Persönlichkeitsunterschiede auch in uns so, die lieben das, ja, ist auch ihre Stärke, sich in dem Gewohnten zu bewegen, so ganz stetig in dem zu sein, was sie kennen und ganz zuverlässig ihre Aufgaben abzuarbeiten und ihr Leben zu leben. Ich denke, das fordert uns immer heraus, weil wir dann herausgefordert sind, Neues zu lernen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen dann Neues lernen.
Und gerade das finde ich ja spannend. Also du hast gesagt, ich habe richtig Lust auf Veränderung, so, ja. Und trotzdem entsteht da ein Bedürfniskonflikt zwischen diesem Ruf des Abenteuers, wo ich einfach Lust habe, mich aufzumachen, so. Und plötzlich merke ich, ich bin irgendwie überfordert mit all dem Neuen. Und jetzt komme ich doch an meine Grenzen. Und es fühlt sich doch irgendwie gar nicht mehr so stimmig an. Ich hatte eigentlich schon Spaß an diesem Abenteuer, aber doch nicht ganz so viel vielleicht oder so, ja. Und ich meine, das ist ja vielleicht auch die gute Nachricht an dem ganzen Spiel. Das ist unabhängig davon, ob ich dafür grundsätzlich aufgeschlossen bin oder ob ich eher so in meiner Komfortzone lieber stetig bleibe oder so. Jeder Mensch durchläuft eigentlich ähnliche Gefühlswelten, nur in einer anderen Intensität, je nachdem, wie groß das Maß an Veränderung vielleicht ist. Aber das, was da innerlich passiert, ist aus meiner Sicht einfach ganz normal.
Ja, das ist völlig normal. Und genau, und das einfach erstmal zu erkennen. Ich habe ja damals gesagt, dass mich besonders eine Phase in diesem Transition-Prozess so überrascht hat damals, als ich diese englischen Bücher las. Und das war genau diese mittlere Zone, also zwischen Ende und Neubeginn. Ich wusste nicht, dass es dazwischen noch eine Zone gibt, also eine Phase, die neutrale Zone heißt. Sondern ich habe immer gedacht, na gut, ich fange was Neues an. Ja, dass ich aber auch was beenden muss, das war mir vielleicht noch klar. Aber dass ich da auch zwischen dem Ende und dem Neubeginn noch durch eine neutrale Zone durch muss, wo es ganz normal ist, dass ich mich nicht wohlfühle, weil ich mich unsicher fühle, unkomfortabel, noch nicht Bescheid weiß, wenn man in einen neuen Job geht und hat vielleicht schon 30 Jahre Berufserfahrung, wechselt den Job und man fühlt sich wieder wie ein Azubi, dann ist das genau diese neutrale Zone. Ich muss eben erstmal durch dieses Unkomfortable durch, bis ich dann wirklich mich auch wieder kompetent fühle im Neuen.
Ja, ich meine, die eine gute Nachricht ist mal, dass alle, die in Veränderungsprozessen stecken und die das jetzt hören, dass die sich erstmal entspannen können und sagen können, okay, das ist normal, wie ich mich gerade fühle. Dieses Unangenehme, ja, das ist wie mit dem Baby, das auf dem Bauch und sich umdreht und wie auch immer so, da muss halt jeder einfach einmal durch. So. Und wenn man das erlebt und es gar nicht mehr so überraschend ist, im Sinne von, wusste ich gar nicht, dass auf mich zukommt, sondern hey, das ist ganz normal, dass ich mich gerade jetzt so fühle. Ich finde, das entspannt schon mal so ein bisschen. Ja? Es geht anderen mit mehr oder weniger Intensität eigentlich genauso. Und jetzt wollen wir natürlich nicht nur darüber sprechen, so wie es allen irgendwie geht oder wie unkomfortabel das sich für alle gleichermaßen anfühlt, sondern es geht ja auch darum, Übergänge weise zu gestalten und diese drei Zonen und zu wissen, dass da auch eine Systematik vielleicht dahinter ist. Das ist vielleicht das eine, also das Bewusstsein dafür, dass man sich eben in so einem Prozess befindet und an welcher Stelle man sich befindet. Aber das weise Gestalten hat ja auch mit einer gewissen vielleicht Vorbereitung, mit einer Achtsamkeit in der Situation zu tun. Vielleicht gibt es auch ganz praktische Tipps. Insofern würde ich schon auch nochmal gerne mit dir ein bisschen darüber sprechen, was gibt es denn für Möglichkeiten, diesen Veränderungsprozess zu beschleunigen, zu erleichtern, angenehmer zu machen? Gibt es das überhaupt oder ist es immer gleich schlimm?
Also den ersten Zahn oder den einzigen Zahn, den ziehe ich dir gleich, beschleunigen kann man das nicht. Das möchten wir ja gerne. Ne? Wir möchten ja gerne durch diese unkomfortable Zone durch. Am liebsten, also der William Bridges hat ein Bild benutzt in seinem Buch. Da sagt er, wenn du von einer Straßenseite auf die andere möchtest und du hast eine vierspurige Auto, also eine Autostraße vor dir, wie gehst du da rüber? Naja, du guckst nach rechts und links und dann, wenn da kein Auto kommt, gehst du ganz schnell rüber. Möglichst auf die Mittelstreife und dann nochmal ganz schnell rüber, so, ja. Und in Übergängen müssen wir uns genau entgegengesetzt verhalten. Also wir bleiben in dem Übergang ruhig, obwohl er sich total unkomfortabel anfühlt. Wir wollen ja sonst über die Schnellstraße rüber, schnell wieder auf das sichere, ans sichere Ufer. Und in den Übergängen ist es halt so, dass wir das aushalten müssen, dass das irgendwie sich gerade gar nicht so gemütlich anfühlt. Und ja, wir würden ja niemals Gänseblümchen pflücken auf einer vierspurigen Autostraße. Aber in Übergängen sollten wir vielleicht mal Gänseblümchen pflücken zwischendurch. Oder wenn wir das Bild von dem Ruderboot nehmen, ohne Ruder, einfach mal zu gucken, bin ich jetzt hier auf so einem See? Boah, ich will aber gern ans Ufer. Also das ist mein Wunsch, ich will ans Ufer. Aber ich sehe gar nicht, wie schön die Umgebung ist, in der ich mich vielleicht gerade aufhalte. Also das Ruderboot ist vielleicht in einer wunderschönen Alpenlandschaft oder so. Ja. Und wenn ich den Blick mal hebe, sehe ich, wow, da sehe ich ja ganz neue Sachen, wenn ich den Blick mal hebe und mal Ziel mal ein bisschen loslasse und sage, es darf sich jetzt hier entwickeln. So. Also das dazu, dass wir das nicht beschleunigen können. Ne? Das ist genauso wie beim Trauern. Auch bei Trauerphasen, die ja auch viel mit Übergängen zu tun haben, die wir auch darin wiederfinden können, können wir unserer Seele nicht einfach sagen, jetzt trauer doch mal ein bisschen schneller, ich habe keine Lust mehr aufs Trauern. Das geht nicht. Und so geht es auch nicht, einen Übergang so zu beschleunigen. Sagen, jetzt mach mal ein bisschen flott hier. Denn die Seele braucht einfach ihre Zeit, bis sie diesen Prozess gegangen ist. Und bei manchen geht das ganz schnell und bei manchen dauert es länger oder in manchen Situationen geht es ganz schnell und in manchen Situationen dauert es länger.
Nur lass uns das vielleicht ein bisschen praktisch machen, weil wenn ich auf dieser Autobahn stehe und die 40 Tonnen an mir vorbei donnern, sage ich mal, und du mich jetzt ermutigst, Gänseblümchen zu pflücken, danach fühlt sich das ja nicht an. Also um jetzt vielleicht die Metapher nicht überzustrapazieren, wie mache ich das praktisch, mir dann diese Ruhe zum Reifen zu nehmen? Wie sieht das aus?
Ja, zum Glück hat jedes Bild seine Grenzen. Ne? Das werden wir jetzt nicht weiter ausdenken hier, sonst wird es wirklich zäh. Ja, wie sieht das aus? Also das, ich glaube, du hast es eben auch schon genannt, den Begriff. Erstmal ist es ganz hilfreich, einen achtsamen Umgang mit sich selber zu haben. Manchmal merken wir ja nur, boah, irgendwie geht's mir gerade nicht gut und ich weiß auch nicht und alles stimmt nicht so richtig. Wenn man sowas merkt in sich, also manchmal ist einem der Übergang ja gar nicht bewusst. Manchmal sind wir in einen Übergang geraten und es ist gar nicht bewusst, dass wir deswegen uns unkomfortabel fühlen. Und wenn es sowas gibt, wo wir so verunsichert uns fühlen und so, dann können wir einfach mal checken, gab es Ereignisse, die in den letzten 12 Monaten einen Wechsel in meinem Leben verursacht haben? Also gibt es den zum Beispiel in Bezug auf Beziehungen? Gab es eine Veränderung oder einen Verlust von Beziehungen in meinem Leben? Oder gab es Veränderungen in meinem Zuhause? Also bei uns, als die 4 Kinder auszogen zum Beispiel, ich konnte immer super ziehen lassen. Und als das letzte Kind dann wirklich raus war, dann merkte man irgendwann, okay, jetzt kommen die wirklich nicht wieder. Also am Anfang, ich kam ja aus dem Studium öfter mal nach Hause, dann waren sie wirklich, settelten sich in ihren Städten und so. Das war dann auf einmal nochmal so eine Veränderung in unserem Zuhause, die ich erst ein paar Monate später wirklich gespürt habe. Oder persönliche Veränderungen, wenn man krank wird oder wenn man irgendeinen Misserfolg verkraften muss oder Veränderung des Lebensstils vornimmt. Das kann ja auch ganz viel in so eine neutrale Zone führen, in so einen Übergang. Oder wenn bei der Arbeit oder finanziell sich irgendwas verändert in unserem Leben. Oder wenn es so innere Veränderungen gibt. Das hatten wir vorhin schon mal bei den unerwarteten Veränderungen. Ne? Prozesse, die durch uns selbst, in uns selbst ausgelöst werden. Wenn da irgendwas passiert, das kann man checken. Ne? Anhand dieser Punkte mal so, wo hat sich eigentlich was verändert? In welchem Bereich, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, in welchem von diesen Bereichen, hat sich da was verändert? Und wenn die Leute da mal hingucken, dann merken sie manchmal, huiuiui, entweder, ja, da waren 5 Bereiche, in denen sich was verändert hat. Oder sie sagen, nee, nur einer, aber das war so krass. Oder da stecke ich immer noch so drin. Also so zu gucken, okay, wenn ich mich nicht wohlfühle, kann es sein, dass sich gerade irgendwas so verändert hat, dass ich gerade in so einen dreiphasigen Prozess geraten bin. Und dann gilt es, also ich vergleiche es manchmal wie mit einer Schwangerschaft, ne? So, also auch eine Schwangerschaft ist ja so 9 Monate neutrale Zone im Grunde. Das Alte ist vorbei und das Neue ist dabei zu wachsen. Und was machen Frauen in einer Schwangerschaft? Naja, sie versorgen sich hoffentlich gut, sie ernähren sich gut, sie überstrapazieren sich nicht, sie gönnen dem Körper, in dem gerade was wächst, Pausen. Ja, und so weiter. Also ich finde das ein ganz schönes Bild zu sagen, okay, auch wenn wir in Übergängen sind, machen wir das nicht mal gerade mit links nebenbei, sondern wir müssen das wirklich wahrnehmen als etwas, damit bin ich beschäftigt. Das blockiert auch mentale Energie, die ich für andere Dinge gerade nicht übrig habe. Und dann braucht es auch mehr Zeiten, wo ich vielleicht mal das verstoffwechseln kann, wo ich mich mal rausnehme aus dem normalen Wahnsinn, so, ja. Und vielleicht auch mal was aufschreibe. Also das, was aus sich rauszubringen, ist auch wirklich eine wunderbare Art, weil ich dann formulieren muss, ich muss es verlangsamen, ich muss es wirklich formulieren, was sonst nur in meinem Kopf immer dröhnt, es mal richtig aufzuschreiben und dann möglichst auch mit der Hand und nicht mit dem Laptop. Ist noch viel besser. Das ist eine Hilfe. Und ja, jetzt müsste ich wahrscheinlich in mein eigenes Buch nochmal gucken. Da sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele Veränderungshilfen aufgeschrieben. Und auch, also eine fällt mir zum Beispiel ein, weil ich die auch immer wieder referiere, ist auch das Thema Dankbarkeit. Ne? Also sozusagen, auch wenn jetzt vieles gerade nicht gut ist, oder sich so unkomfortabel anfühlt, kann ich denn trotzdem dankbar gucken auf das, was ich gerade habe, was gerade ist? Eine Beziehung zu Ende gegangen, kann ich trotzdem noch dankbar sein jeden Morgen für das, was ich habe, wer ich bin, auch ohne diese andere Person. Und für all das, was mein Leben ausmacht, was ich sonst so als selbstverständlich hinnehme, da komme ich in eine ganz andere Tiefe des Lebens. Oder dass ich klage, auch, also ich habe ja vorhin schon von meiner Gottesbeziehung gesprochen, dass ich vor Gott auch mal beklage, was gerade ist. Ich muss das ja nicht toll finden. Ja, dieses im Hier und Jetzt Leben habe ich vorhin durch meine Hobbys schon beschrieben, wie ich das liebe, ne? So ins Hier und Jetzt zu gehen. Das hilft mir auch in all meinen kleineren und größeren Übergängen immer wieder zu sagen, so was ist denn im Hier und Jetzt? Und leider fällt uns das in der heutigen Zeit viel, viel schwerer als noch vor dem digitalen Zeitalter, das manche von uns ja erlebt haben, weil unser Gehirn tatsächlich so ein Junkie geworden ist, ne? Wenn nichts passiert, schreit es nach Dopamin. Jeder Reiz aus dem Handy oder anderen digitalen Geräten löst ja immer einen kleinen Dopaminausstoß aus in unserem Gehirn. Das heißt, es ist so ein bisschen wie eine Belohnung. Und wenn ich jetzt einfach mal durch die Natur gehe, ohne dass irgendwas anderes passiert und nur im Hier und Jetzt bin, dann schreit unser Gehirn nach Abwechslung. Zieh dein Handy raus, guck, ob eine neue Nachricht gekommen ist. So, und deswegen ist medienfrei auch manchmal ganz gut, um einfach bei sich bleiben zu können. Ja.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Ich kann mir vorstellen, dass einige von den höheren Hörern sagen, ja, super, das ist genau meine Welt, kontemplativ in der Stille für mich achtsam reflektieren und so. Jetzt gibt's aber ja unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und jetzt möchte ich gerne mal so ein bisschen vielleicht eine Bresche schlagen für all die, die jetzt, ich sag mal, linke Spur, Vollgas, dominant unterwegs, irgendwie ergebnisorientiert da sind. Wenn du denen jetzt erzählst, bitte Dankbarkeitstagebuch und meditativ reifen lassen und so. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Wie gehst du mit diesem Widerspruch um? Ja, also gerade weil eben Menschen unterschiedlich ticken. Was sollte jemanden dazu führen, der jetzt als Leiterin, Leiter normalerweise, ich sag mal, Richtung Vollgas unterwegs ist, wo die Ungeduld kickt, sich da jetzt zurückzunehmen und auszubremsen vielleicht auch ein Stück, um in Ruhe achtsam reifen zu lassen?
Ja, das ist, könnte was mit deiner Persönlichkeitsstruktur zu tun haben, Thomas, oder? Tut mir leid, dass ich dich jetzt gerade so frustriert habe. Nein, aber es ist tatsächlich, ja, das stimmt. Das natürlich hat viel mit mir zu tun, natürlich mit mir als Person, dass ich jetzt diese Dinge zuerst nenne. Aber es ist tatsächlich auch hilfreich, weil gerade solche Machertypen, sage ich mal, ja, also Leute, die voll mit Vollgas unterwegs sind, ich will entscheiden, ich will was nach vorne bringen. Gerade für diese Menschen ist das ja mega schwer, dass sie mal in einer Phase sind, wo sie nicht einfach nur sagen können, jetzt agiere ich und dann ist das vorbei. Dann bringe ich das durch, ja. Sondern da geht's auch darum, nicht nur zu agieren um des Agierens willen, weil ich nicht aushalte, dass ich mal innehalten muss. Es gibt einen Soziologen, Hartmut Rosa, der ist mir gerade begegnet in dem Studium, was ich gerade mache. Und der sagt, sein Lieblingswort sei aufhören. Aufhören im Sinne von innehalten und aufhören im Sinne von hinaufhören. Also er ist gar kein, der kommt jetzt gar nicht aus dem spirituellen Hintergrund, aber er sagt, zu gucken, was kommt mir da entgegen aus meiner Umwelt, was für eine Resonanz spüre ich, wenn ich mal höre, also aus mir heraushöre, hochhöre, aufhöre. Ja, das finde ich irgendwie sehr gut, weil das müssen wir irgendwie ein Stück weit lernen in solchen neutralen Zonen, dass wir es gerade nicht im Griff haben und dass wir es gerade nicht selber beschleunigen können. Jetzt würde ich natürlich einem Manager-Typen oder einem, der, wo du sagst, eher dominant und entscheidungsfreudig unterwegs ist, dann würde ich sagen, gut, entscheide doch jetzt mal gerade, was du jetzt, wie du diese Phase durchschreiten möchtest. Also hilft es dir, Sport zu treiben zum Beispiel? Was hilft dir, das Gefühl zu haben, ich bin noch selbstwirksam? Ob, weil ich es in dem Übergang vielleicht gerade gar nicht so bin und sich Dinge entwickeln müssen. Also nochmal Beispiel, Trauer um eine Person. Was soll ich da machen? Ja, also wie kann ich dadurch agieren? Helfen. Da kann ich nur sagen, gut, was hilft mir jetzt wirklich in dieser Phase? Also mir einen Plan zu machen, was zu strukturieren, zu sagen, ich mache mir einen Tagesplan. Ich mache jetzt jede Woche, mache ich wirklich dreimal Sport und das mache ich auch ein Kreuz dahinter, wenn ich es gemacht habe. Damit ich mich noch selbstwirksam fühle und noch das Gefühl habe, ich kann hier selber steuern und gestalten. Was ist das? Und beim einen ist es das Tagebuch schreiben oder meine stille Stunde am Morgen. Und der andere sagt, ich gehe jetzt raus und gehe spazieren oder ich mache Sport oder ich lerne was Neues, auch in so einer neutralen Zone, wo man diesen Prozess der Trauer oder sowas, ich komme immer wieder auf dieses Beispiel, weil es sehr eingängig ist, nicht beschleunigen kann. Ich vermisse diesen Menschen vielleicht total, von dem ich mich verabschieden musste. Und ich lebe in dieser Phase, aber was kann ich in dieser Zeit machen? Und in dieser Phase aber doch zum Beispiel etwas Neues lernen und sagen, so, ich fühle mich sehr traurig und ich will nicht nur auf dem Sofa hocken. Okay, dann lerne ich jetzt Saxophon spielen. Oder ich habe vielleicht irgendeinen Traum, den ich immer schon mal leben wollte und ja, vielleicht hilft der mir gerade. Jetzt lerne ich ein neues Hobby. oder jetzt mache ich nochmal, verändere ich nochmal was beruflich oder so. Also, dass ich schon dann gestaltend unterwegs sein kann, aber nicht unbedingt in Bezug auf diesen Prozess, durch den ich gerade gehe. Ist das ein bisschen klar geworden, so was ich damit meine? So der Prozess, den ich nicht gestalten
kannst oder ja, also auf jeden Fall da auch in Charge zu gehen dafür, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also in dem Moment, ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung so erzählen, in dem Moment, wo ich sage, ich bin ja als Leiter oder Leiterin in Verantwortung für andere und für Geschwindigkeit und für Projekte und was weiß ich, ja, auch zu sagen, ich übernehme jetzt Verantwortung für diesen Veränderungsprozess. Ich übernehme Verantwortung für die Selbstfürsorge, ja, und bin da auch in Charge. Ich bin dafür auch aktiv. Und das ist ja eine Frage auch der eigenen Bewertung. Also ist jetzt das Gänseblümchen pflücken, das kontemplative Reifen etwas Negatives, Schwächliches? Oder ist das etwas, wo ich was ganz Neues entdecken kann in einem Bereich, wo ich noch nie herausgefordert bin? Ja, das heißt also organisatorisch oder Gruppen motivieren oder auf der Bühne stehen, so, das kann ich alles perfekt. Aber zur Ruhe finden als ein, ja, dominanter Leiter womöglich, ist für mich vielleicht noch voll die Challenge. Und wenn ich mit einer anderen Haltung daran gehe und sage, ja, dann lass mal kommen, lass doch mal ausprobieren. Lass doch mal sehen, wie sich das anfühlt, reifen zu lassen. Ich will mal ausprobieren, wie das ist, Gänseblümchen zu pflücken in diesem Veränderungsprozess. Ja, dann habe ich plötzlich einen ganz anderen Weg und kann dann auch wieder dafür in Verantwortung gehen, ohne mich jetzt zu verbiegen, sondern einfach für mich auch einfach eine positive Haltung, positive Bewertung für diese Situation eben auch in Anspruch zu nehmen. Und ich kann persönlich sagen, also mit dem drauf einlassen, auf Stille, auf diese Wüstenphasen, auf dieses Aushalten, ist in mir eine ganze Menge gereift. Und je reifer ich damit umgehe, mit einer je positiveren Haltung ich damit umgehe, desto schneller ging es meistens. Also es war der positive Nebeneffekt. Ich konnte es ja dann doch irgendwie beschleunigen und es war gar nicht mehr ganz so unkomfortabel.
Also ja, ich würde vielleicht sagen, du konntest es nicht beschleunigen, du hast es aber auch nicht gehindert. Also der Prozess konnte stattfinden, weil du ihn nicht behindert hast.
Er hätte sich vielleicht noch länger gezogen oder hätte sich noch mühseliger auch angefühlt oder so. Ja?
Wenn wir von uns selbst weglaufen oder das nicht angucken wollen, dann können wir tatsächlich, das können wir, glaube ich, hinkriegen, dass wir ihn behindern und verlängern. Aber was können wir machen, um, wie du es eben beschrieben hast, um dem Raum zu geben, dass passieren darf, was jetzt passieren will? Es gibt so eine Überschrift auch im Buch, also was da helfen kann. Was wartet hinter dem Vorhang darauf, die Bühne zu betreten? Was ist vielleicht in solchen Phasen jetzt, also zum Beispiel in einem, was ich eben sagte, in einem Trauerprozess, wow, jetzt tritt mal das Saxophon auf die Bühne und jetzt mache ich das mal. Jetzt mache ich das mal. Oder ich mache mal was ich sonst nie gemacht hätte oder was schon immer ein Traum von mir war. Und jetzt mache ich das einfach mal und probiere das mal aus. Ich dachte eben, als du das so beschrieben hast, man könnte es vielleicht so sagen, dass dann Menschen, die gern gestalten und auch so ein bisschen Macher sind und Führung gewöhnt sind, dass sie eigentlich das Vertraute dann im Unvertrauten weiterleben. Also das Vertraute ist, ich gestalte. Und auch wenn alles andere gerade unvertraut ist oder in der neutralen Zone ist und ich mich unkomfortabel fühle, aber dann ist vielleicht das Vertraute in diesem Unkomfortablen, ich übernehme wieder diesen Stab für mein Leben, diese Verantwortung und gestalte darin. Dann fühle ich mich schon wieder viel besser. Und auch spannend fand ich, Thomas, muss ich auch noch betonen, ja, ich übernehme dann Verantwortung für meinen Prozess, wie ich ihn gestalte. Und das möchte ich auch wirklich so allen Führungspersonen sagen. Es wird beobachtet werden, wie du damit umgehst. Wenn Menschen wissen, du bist in einem Umbruchprozess, dann geht es vielleicht gar nicht darum, dass du den Umbruchsprozess super cool und fehlerfrei gestaltest, den Prozess an sich für die Firma oder so. Dann können es auch Fehler geben und man kann auch scheitern. Aber was wirklich beobachtet wird, wie du als Persönlichkeit damit umgehst. Also was kommt da zum Vorschein? Was für eine Persönlichkeit kommt in so einem Umbruch zum Vorschein? Das ist auch etwas, was mit neutralen Zonen zusammenhängt in Krisen oder neutralen Zonen, man kann auch sagen Krisenzeiten, Wüstenzeiten. Dann ist es so, als würdest du eine Lupe draufhalten und das, was vorher sowieso schon da ist, wird größer. Ne? Manche werden immer ungeduldiger und harscher, manche werden ruhiger, manche wie auch immer. Und auch das, was du vorher schon eingeübt hast, kann dann nochmal so in seine Stärke kommen und zum Leuchten kommen. Wenn du eine gute Praxis für dich hast, wie du dich führen kannst, kannst du es wahrscheinlich in so einem Übergang, wenn du nie gelernt hast, dich selbst zu führen, dann wird das in dem Übergang auch deutlicher werden. Also das wird einfach vergrößert, auch für die Menschen, für dich selber, aber auch für die Menschen, die drauf gucken. Und das ist ja, finde ich, eine ganz große Chance. Da kann man ganz wunderbar auch ein Vorbild sein für andere Menschen. Was entdecken die in mir, wenn ich durch eine Phase muss, die mich eigentlich mal halt vom Pferd holt? So, ja.
Ich würde noch ein paar Ressourcen gerne mit dir besprechen. Also das eine ist ja überhaupt erstmal diesen Übergang bewusst auch wahrzunehmen. Dann, ich sag mal, dafür auch Verantwortung zu übernehmen, diesen Übergang auch zu gestalten, reifen zu lassen, sich die Zeit zu nehmen, die es eben braucht. Und dann gibt es aber ja auch noch unterstützende Möglichkeiten. Also, ich meine, du bist jetzt als Mentorin, als Familientherapeutin unterwegs und machst das beruflich. Aber ich glaube auch einfach ein stabiles Umfeld von Wegbegleitern, die durchaus auch mittragen können. Dann gibt es vielleicht auch, ich sag mal, bestimmte Literatur über dein Buch jetzt hinaus, womit man sich beschäftigen kann in solchen Situationen. Und ich denke auch so der ganze geistliche Bereich, ja, also Gebet, Seelsorge, Fürsorge. Magst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen? Was gibt es noch so an Tools, Werkzeugen, wo man sagt, okay, die kann ich einfach auch noch anzapfen?
Ja, als systemische Therapeutin würde ich jetzt sagen, das ist ganz individuell. Ne, also so da, ich glaube, das ist unser Wunsch, so ein bisschen zu sagen, okay, ja, es gibt die und die und die Tools und die und die und die Ressourcen. Einige hast du eben schon genannt und es sind ja auch sehr gute Ressourcen, die man da anzapfen kann. Und wenn du die anwendest, dann kommst du da gut durch. Das ist so das Rezept eigentlich. Also ich denke, im Grunde ist es sehr individuell, ja, zu gucken, okay, was ist denn jetzt in dieser Phase eine Ressource für mich? Das mag ja sein, dass der gleiche Mensch in einem Übergang die Ressource mag und braucht, also zum Beispiel Ruhe, Kontemplation, spazieren gehen, und in einer anderen Phase gerade was Neues anfangen will und eher machen will und, weiß nicht, Sport machen und irgendwie sich bewegen und Freundschaften pflegen und ganz viel mit Menschen zusammen sein. Das kann manchen Menschen total helfen, weil sie sagen, oh, da kann ich drüber reden und da merke ich, die anderen haben auch Probleme und da sortiert sich mein Denken. Und andere sagen, lass mich in Ruhe mit anderen Menschen. Ich gehe schön allein, also ich brauche genau das Gegenteil. Ich muss mal weg von Menschen.
Und wie finde ich das raus, was für mich das Richtige ist?
Komm mal zu mir in die Beratungsstelle. Nein. Ja, sicherlich, natürlich auch, nicht nur zu mir, sondern natürlich helfen da wirklich Menschen von außen. Also entweder hat man wirklich gute Freunde, die einem auch wichtige Fragen stellen dürfen. Ich finde das gerade, wenn wir in diesem Kontext dieses Podcasts jetzt hier reden, für Führungsleute, ganz wichtig, dass man mindestens eine Person hat, besser mehrere, die einem die letzten 10% sagen dürfen und die einen auch die letzten 10% fragen dürfen. Also das heißt, die Dinge, die einem sonst keiner fragen darf, die einem keiner sagen darf, die mir wirklich sagen dürfen, wenn ich frage, sag mal, was kannst du mir da raten, die mir wirklich sagen dürfen, wenn ich dir wirklich was raten soll, dann würde ich sagen, hör mal damit auf oder fang mal damit an oder fang endlich an, dich da zu führen oder keine Ahnung, ja. Also Menschen, die einem nahestehen, aber manchmal braucht es auch genau das andere, nämlich Menschen, die ganz neutral sind, die überhaupt nicht mit dem persönlichen Leben verbandelt sind. Und da kommen dann eben so Leute wie ich, Berater oder Coaches oder so ins Spiel, die dann einfach einen neutraleren Blick haben, so einen unverstellteren Blick vielleicht auf die Situation und nochmal Dinge sehen, wo man selbst blind ist. Menschen zum Reden oder Menschen, die helfen zu klären, können sehr hilfreich sein, aber die Dosierung ist eben sehr unterschiedlich. Und da, wie merke ich das, fragst du? Das hat ja wieder was damit zu tun, ob ich gut mit mir in Kontakt bin. Ob ich merken kann, jetzt in dieser Phase, ja, ist mir vielleicht gar nicht so nach Menschen. Ich möchte mich eigentlich einigeln. Aber gleichzeitig weiß ich, wenn ich jetzt diese Verabredung wahrnehme und eine Stunde mich mit dem Freund oder der Freundin treffe, dann ist das viel besser, als wenn ich mich jetzt hier einigel. Danach gehe ich wieder zurück und sortiere das wieder für mich. Also es kann auch genau das Gegenteil sein, wenn jemand sagt, eigentlich bin ich jemand, der sich viel zurückzieht, würde ich sagen, dann geh jetzt mal vielleicht, dann such mal ein bisschen mehr den Kontakt zu Menschen, igel dich nicht noch mehr ein. Und bei Menschen, die immer mit anderen zusammen sind, da würde ich vielleicht sagen, jetzt dann lern mal auszuhalten, auch mal allein zu sein und die Themen anzugucken, die da hochkommen. Das geht tatsächlich am besten, wenn man auch ein bisschen gelernt hat, mit sich selbst, also in sich selbst hineinzufühlen, eine Resonanz auch zu fühlen. Mein Bauchgefühl sagt mir das jetzt eher, komm, geh, ja, mach, sagt es eher, steh, bleib stehen. Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, also den ich mit einem lebendigen Gott unterwegs bin, kann das auch eine Frage sein, Gott immer wieder zu fragen, Gott, soll ich jetzt hier gehen oder soll ich jetzt hier einfach mal stehen bleiben? Was sagst du mir jetzt eigentlich gerade? So, was ist wirklich gut für mich?
Du sagst gerade gelernt haben. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, eine innere Haltung zu trainieren, etwas konkret einzuüben, die diese Übergänge weise gestaltet?
Tja, ich weiß gar nicht, ob ich dazu jetzt so was ganz Schlaues sagen kann. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Übung ist, gerade in der heutigen Zeit, immer wieder solche Momente zu suchen, wo ich merke, wie es mir geht und was ich brauche. Und gerade in Kontexten, wo ich ja, also Führungspersönlichkeiten, ja, die das oft von alleine gar nicht so haben, aber auch alle viele andere Menschen heutzutage das gar nicht so haben. Wir sind so beschäftigt, wir sind von morgens bis abends irgendwie beballert und die Anforderungen kommen ja ganz schnell auf uns zu, wenn wir morgens aufstehen. Dann wirklich für Zeiten zu sorgen, wo ich auch immer mal wieder sage, so, wie geht's mir eigentlich gerade? Ist es jetzt gut, noch 2 Stunden weiterzuarbeiten? Oder ist es besser, ich mache heute jetzt Schluss, um 5 oder um 6 statt um 8 oder um 10? Und am anderen Tag kann ich sagen, nee, ich habe jetzt gerade so einen Schwung, jetzt melde ich mich zu Hause mal gerade ab und jetzt nutze ich den Schwung.
Zieh ich durch.
Und ziehe durch, ja, bis zu Ende. So, das kann ich ja nicht so systematisieren. Ich muss auch gut mit mir in Kontakt sein, was passt jetzt gerade. Und gleichzeitig aber auch, das ist eigentlich das Gegenteil, finde ich, ich bin aber auch ein sehr strukturierter Mensch, hilft sehr, auch eine Struktur sich anzulegen. So, gerade in Übergängen, aber vielleicht auch schon vorher mal einzuüben, wie strukturiere ich mein Leben. Das muss ja nicht ein Raster sein wie ein Stundenplan, jede Woche das Gleiche. Aber dass ich gewohnt bin, das hat ja auch mit Selbstführung zu tun, ne? Also so, dass ich lerne, mich selbst zu führen, auch mal durch unkomfortable Zonen durchzugehen. Also zum Beispiel, ich entscheide mich jetzt schwimmen zu gehen, obwohl ich keine Lust habe. Oder ich entscheide mich mal eine Woche keinen Zucker zu essen, obwohl ich darauf keine Lust habe. Wenn wir solche Dinge trainieren, dass ich lerne, Unkomfortables auszuhalten, für ein größeres Ziel sozusagen, dann kann ich das auch besser, wenn ich in solche Zonen komme. Ich kann eben ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, finde ich immer wieder super. Als ich meine Banklehre machte, da musste ich immer 20:06 mit dem Fahrrad zu Hause los und 20:07 fuhr der Zug Richtung Herford. Und wir hatten einen ganz, ganz, ganz heftigen Winter. Und ich bin mit dem Fahrrad bei minus, weiß nicht, 8 Grad oder so oder noch mehr, es war ganz kalt, dann jeden Morgen zu diesem Bahnhof gefahren und habe natürlich mir einen abgefroren. Und morgens um die Uhrzeit mit 18, das ist nicht das, was du am liebsten tust. So. Mein Vater hat damals gesagt, du darfst mich jeden Morgen wecken. Ich fahre dich sofort. Aber wenn du es alleine schaffst, dann bist du stark danach. Wenn du das durchhältst, bist du danach stark geworden. Und das hat mich so geprägt für mein Leben, dass ich gedacht habe, das ist super. Also es war viel besser, als wenn er aufgestanden wäre und mich jeden Morgen hingefahren. Und ich war so stolz auf mich, irgendwie das durchgehalten zu haben. Das war eine Sache, die auch später dann geholfen hat, dass ich andere Dinge durchgehalten habe. Andere Durststrecken durchzugehen und sagen, wie strukturiere ich mir das jetzt? Wie kann ich das machen, dass ich das jetzt nicht nur doof finde?
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfiehl das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Wenn jemand merkt, dass ein Übergang gerade jetzt bevorsteht, welche erste einfache Entscheidung kann vielleicht helfen, diesen Weg mutiger, stabiler zu gehen?
Oh, welche erste Entscheidung? Akzeptanz. Ja, dass ich mir nichts vormache. Und dass ich mir klar mache, es ist jetzt so, es hat etwas mit der ersten Phase des Übergangs zu tun, ne? Das Ende. Dass ich mir wirklich klar mache, ist gerade was zu Ende gegangen. Und die Frage ist immer, was ist das denn eigentlich? Das ist manchmal gar nicht so leicht rauszufinden. Aber zu akzeptieren, so wie es vorher war, geht es jetzt irgendwie nicht weiter hier. Hier ist gerade was zu Ende gekommen. Und wenn ich das nicht wirklich akzeptiere, dass mein Mann hat damals gesagt, als ich dieses Buch schrieb, und ich habe gesagt, was muss da unbedingt rein? Da hat er gesagt, also ich glaube, dass Menschen meistens das nicht gut hinkriegen, das Ende nicht gut hinkriegen. Und dass das Ende zu bewältigen eine viel größere Aufgabe ist, als die neutrale Zone zu durchschreiten. Weil wir in Altem hängen bleiben, und dann gar nicht wirklich nach vorne gehen können weit. Und da habe ich gedacht, das ist krass, weil das hätte ich jetzt nicht gesagt, weil ich ein Ende liebe. Ja, ich mag das ja, was zu Ende zu bringen. Und da habe ich aber gedacht, ja, das stimmt und das ist mir oft auch begegnet, dass wir nicht akzeptieren, hier ist wirklich was zu Ende dran, festhalten und sagen, nein, das darf nicht so sein, das darf nicht zu Ende sein. Ich will meine Hoffnung nicht begraben auf irgendetwas. Und von außen ist aber total sichtbar, es ist nun dran, das zu tun. Also ein Ende wirklich innerlich auch hinzukriegen und dann ist eine gute Basis gelegt, dass ich sagen kann, gut. Und jetzt gehe ich durch die neutrale Zone. Die ist übrigens ein riesen Kreativraum für unser Leben, weil ja das Alte sowieso nicht mehr gilt. Und das Neue haben wir noch nicht. Das heißt, wir können jetzt noch mal ganz neu denken. Das ist vielleicht noch mal was für Typen, wie du eben angesprochen hast. Ja, so das auch als Kreativraum wahrzunehmen und zu sagen, wow, hier habe ich einen riesen Gestaltungsraum. Wie soll mein Leben denn jetzt danach weitergehen? Was traue ich mich vielleicht jetzt mal zu denken oder mal zu tun, was ich mir, wenn alles so geblieben wäre, nie getraut hätte? Ja, wenn ich eine Kündigung kriege, kann ich auch sagen, was, jetzt fahre ich mal ein Jahr, fahre ich mal irgendwo hin und mache jetzt mal ein Sabbatjahr oder so. Hätte ich nicht gemacht ohne Kündigung. Beispiel, ja. Also, das ist eine ganz, ganz kreative Phase, die ganz viel Innovation möglich macht. Und das kann ich aber ja nur gestalten, wenn ich mit dem Alten auch wirklich abgeschlossen habe und es akzeptiert habe. Und der Neuanfang, da müssen wir nicht mehr viel tun, ne? Der kommt dann irgendwann.
Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtest du ganz persönlich als nächstes trainieren und warum?
Was möchte ich als nächstes trainieren und warum? Ich möchte trainieren, wenn große Anforderungen auf mich zukommen, die ich als groß empfinde, ja, die vielleicht größer sind als das, was ich gewohnt bin, dabei in einer großen Gelassenheit durchzugehen. Also darauf zuzugehen, da durchzugehen. Weil ich ja sehr gerne auch solche, wie ja viele von uns, auch solche neutralen Zonen schnell durchschreite. Und wenn sowas länger anhält, dass ich weiß, boah, jetzt habe ich was zu tun hier oder es steht eine Anforderung an, ich weiß noch gar nicht, ob ich die gut schaffen kann. Ich guck mal, gelingt mir das überhaupt? Also wenn da so ein bisschen auch Selbstunsicherheit dabei ist, ne, ich frage ja von der Lernzone, wo wir da nicht mehr so sicher sind. Im Moment ist das eben, ich habe das vorhin kurz erwähnt, aber durch ein Studium, ein Masterstudium, was ich noch angefangen habe, wo ich immer wieder denke, Heike, du bist jetzt 58 Jahre alt. Warum machst du dir in die Hose, wenn du so ein blödes Essay schreiben musst oder so? Also da wirklich zu sagen, hey, das kriegst du schon hin, das kannst du schon. Also mit so einer größeren Gelassenheit und einem Selbstvertrauen, Selbstzutrauen. Ja, es fühlt sich jetzt gerade groß an, aber hey, krieg ich schon hin. In so einer Gelassenheit zu bleiben und nicht in eine Anspannung oder in Stress zu kommen innerlich, nur weil Dinge neu sind, die ich noch nie gemacht habe oder so. Ne?
Lieber Heike, vielen, vielen Dank für deine tiefgründigen Antworten, für die wertvollen Erkenntnisse, die Übergänge im Leben nicht als Belastung wahrzunehmen, sondern weise zu gestalten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Gelassenheit für alle Veränderungen, die da noch so kommen mögen. Alles Gute für dich und Gottes Segen.
Vielen Dank, Thomas. Das Gleiche wünsche ich dir auch.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank.